Morgen. Ich lese heute aus der Hoffnung für alle. Ist überschrieben mit Streit um die besten Plätze. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten, Herr, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr? Fragte Jesus. Wir möchten gern in dein Königreich die Plätze rechts und links neben dir einnehmen. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt, antwortete Jesus. Könnt ihr denn das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworten sie ohne zu zögern. Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, sagte Jesus zu ihnen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die anderen Jünger von dem Wunsch des Johannes und des Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesus alle zusammen. Ihr wisst, sagte er, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen anderen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien.
Heiliger Geist, komm und rede du zu uns. Lass dein Wort Wurzeln schlagen in unserem Leben. Lass uns sein wie so ein Baum, der ernährt von dir und deinem Wort, wächst und Frucht bringt und verändert wird und Samen ausstreut um sich herum, dass dein Reich wächst. Amen. Wir haben ja das letzte Mal eine neue Predigtreihe miteinander angefangen. Energie für Gott ist der Übertitel. Es gibt ein Begleitbuch dazu, da weise ich gleich an der Stelle nochmal darauf hin, dass es das gibt. Wer gerne noch eins mitnehmen möchte, dort hinten gibt es noch welche für 14 Euro. Ich sage euch nachher noch, wie es geht. Und wir haben letztes Mal einfach mal angefangen mit der Grundidee und ausgehend von der Frage, wie wir eigentlich uns Gemeinschaft miteinander vorstellen. Wir haben ja viel über Kleingruppen geredet in der letzten Zeit, wo Gemeinschaft ganz intensiv stattfinden soll. Und wir haben das einfach mal so mit ein paar Schlagworten hier betitelt, wie wir uns das vorstellen. Das gilt natürlich auch für Gemeinschaft in größerem Maß. Das sind so die Grundbausteine von funktionierender Gemeinschaft. Wir haben dann auch ganz schnell festgestellt, dass das zwar alles wunderbar aussieht und gut klingt, aber dass es uns in der Praxis nicht immer so gelingt, wie wir uns das vorstellen und dass das Problem dahinter Sünde ist. Und zwar eine ganze Reihe von Sünden. Wir haben festgestellt, dass wir so die Sünden als Ganzes so ein bisschen in so Kategorien zusammengliedern kann, dass es da verschiedene gibt und wahrscheinlich auch so ist, dass jeder von uns mehr oder weniger anfällig für einen bestimmten Bereich ist. Ja, du bist anders als ich es bin und es gibt Dinge, mit denen sage ich, glücklicherweise, da habe ich jetzt weniger Probleme und andere sage ich, oh ja, wenn ich da schon den Titel lese, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass das ein Bereich ist, mit dem ich immer wieder zu kämpfen habe. Wir haben dann noch in einem weiteren Schritt festgestellt, dass hinter jeder dieser Sünden ein Antrieb steckt, der Menschen antreibt und der Menschen überhaupt erst dazu bringt, in diese Sünde zu fallen. Und dass dieser Antrieb, diese Energie, die in Menschen steckt, aber zunächst mal eigentlich nicht unbedingt zwangsweise was Negatives ist. Dass man Energie einfach laufen lassen kann und dann führt sie uns Menschen zur Sünde. So sind wir gestrickt. Dann dreht sich alles um uns selber. Wir werden unsere Energie und was uns antreibt einsetzen für uns selbst. Und was dabei rauskommt, das sehen wir nämlich zerstörte Gemeinschaft und all diese Sünde. Was aber wäre, und das haben wir uns gefragt letztes Mal, wenn man diese gleiche Energie produktiv einsetzen könnte, um etwas für Gott zu tun, zu seiner Ehre. Sagen, ich nehme diesen Antrieb, den Gott offensichtlich auch in mein Leben hineingelegt hat, und wir haben festgestellt vom 1. Korintherbrief Kapitel 12, dass Gott das tut, durch seinen Heiligen Geist Energie, Antrieb ins Leben von Menschen hineinlegen und sagt, was wäre, wenn ich den nicht zum Sündigen gebrauche, sondern für Gott? Und wir haben uns vorgenommen, über die nächste Zeit, in unseren Gottesdiensten, aber auch in unseren Kleingruppen, persönlich, wenn wir auch dieses Buch miteinander lesen, einfach mal so das Schritt für Schritt zu verfolgen, diese verschiedenen Bereiche durchzugehen, wo Menschen Probleme haben, und zu schauen, wie könnte man denn da für Gott arbeiten. Zurück zu unserem Text von heute. Ich bin da ja immer fasziniert, wie die Bibel die Jünger und überhaupt Männer Gottes darstellt, Männer Gottes, Frauen Gottes, Nachfolger Jesu, dass die Bibel da so kein Heiligenbild draus macht, sondern dass sie ganz klar und transparent über die Stärken, aber auch über die Schwächen dieser Menschen redet. Und das ist ja was zutiefst Menschliches, was wir da hier in dieser Geschichte lesen. Die Jünger, die sind am Nachdenken über Karriere. Die haben Ambitionen, ja. Da muss noch was gehen, da geht noch was, ja. Das ist ja toll. Wir sind unterwegs mit Jesus, haben viel erlebt mit ihm. Wir sind schon der besondere Kreis der Berufenen. Und dann, wenn man das Evangelium so ein bisschen aufmerksam liest, merkt man, in diesem besonderen Kreis gibt es auch Leute, die sind näher bei Jesus als andere. Als dann Jesus zum Beispiel auf den Berg geht und dort verklärt wird und die Herrlichkeit seines Vaters in ihm sichtbar wird, dann nimmt er nur 4 von diesen mit, so der engere Kreis. Und das beobachtet man auch ein bisschen, dass die doch ein bisschen noch, vielleicht noch enger um Jesus geschart sind. Und so langsam macht sich der Gedanke breit, na, was macht man denn daraus? Das ist ganz zutiefst menschliches Denken. Da geht's aufwärts, die Karriereleiter. Vielleicht ist es, weil sie gerade so richtig voll dabei sind im Jüngersein, weil das so wunderbar gelaufen ist, die letzten 3 Jahre. Mann, hey, wie muss das gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein, Teil zu sein von seinen Wundern. Und dann immer wieder auch den Menschen zu begegnen und zu sagen, hey, guck mal, da, die gehören auch dazu, ja. Das sind die, die er erwählt hat. Vielleicht kommt der Gedanke daraus zu sagen, Herr, was macht man da in Zukunft draus? Vielleicht ist da was ganz anderes. Also, wenn man beobachtet, Markus Kapitel 10, wir gehen dann so langsam in die Passionserzählungen rein. Das, was wir gerade vor wenigen Wochen gefeiert haben, vor Ostern, dann an Ostern. Und Jesus macht da immer wieder eine ganze Menge Andeutungen. Er sagt, jetzt werden wir nach Jerusalem gehen. Dort werde ich leiden müssen. Dort werde ich mein Leben geben müssen. Und vielleicht ist es auch so ein Stück weit Torschusspanik zu sagen, hier, also bevor er geht, sollten wir das noch klären. Ja? Wie sieht denn das dann in Zukunft aus? Aber es ist eine Machtfrage letztlich, die wir haben. Ambitionen sind da, ein Antrieb ist da, es soll aufwärts gehen. Das ist was zutiefst Menschliches. Vielleicht eines der besten Bilder, das so das menschliche Denken über Macht und Streben beschreibt, ist, finde ich, die Pyramide. Nicht nur, weil die ja allein schon ein Zeichen der Macht ist. Ich meine, also jemand, der sich leisten kann, das für sich bauen zu lassen, der ist offensichtlich an der Spitze angekommen. Ja, also ich weiß ganz sicher, dass mein Grabmal mal nicht so aussehen wird. Ja, ich meine, das ist die deutsche Bürokratie wahrscheinlich auch entgegen. Ja, aber selbst wenn ich die Absicht hätte, glaube ich, da wird nichts draus. Ja, es gibt offensichtlich Menschen, die haben es an die Spitze geschafft, die haben sich sowas bauen lassen. Schon allein da sieht man, worauf das menschliche Denken ausgerichtet ist. Aber ich finde die Pyramide vor allem deswegen interessant, weil sie in ihrer Form so die menschliche Strukturiertheit auch darstellt, wie wir immer wieder denken. Wir haben da so verschiedene Ebenen. Geh in deine Firma, geh zur Arbeit. Da gibt's die einfachen Arbeiter. Oder vielleicht fangen wir ganz unten an, da gibt's erstmal die Azubis, ja. So, und die Hiwis und so, ja. Also die ganz unten in der Nahrungskette angesiedelt sind, dann auch den Kaffee kochen müssen für die anderen und die kleinen Erledigungen machen und alles. Und dann gibt's so die Klasse drüber, die haben schon weitergebracht. Und dann gibt's die schon lange in der Firma sind und aufgestiegen. Und dann gibt's irgendwann so die Chefetage in der ganzen Sache. Und natürlich, wenn du anfängst irgendwann mal ganz unten, dann ist schon die Idee da. Naja, also irgendwann möchte ich mal da hoch. Ja? Ich möchte ja nicht ewig da auf der untersten Ebene bleiben, sondern ich möchte aufsteigen, möchte mir was erarbeiten, möchte mich dann auch da irgendwie wohlfühlen können, möchte Einfluss ausüben können. All das zusammenfassen kann man mit dem Wort Macht, denn das ist die Energie, die dahinter steht. Menschen sind auf der Suche darauf, Einfluss ausüben zu können in ihrem Umfeld und idealerweise wachsenden Einfluss ausüben zu können in ihrem Umfeld. Das Problem bei der Sache, und da sind wir wieder ganz in dem Thema vom letzten Mal, ist, dass mit dem Aufstieg in dieser Hierarchie dann ganz schnell auch die Sünde ihren Platz findet. Und zwar ausgerechnet da ihren Platz findet, in den Dingen, wo wir ja eigentlich gut sind. Also man steigt ja da nicht ohne weiteres auf, sondern man steigt auf, weil man was kann oder weil man was geleistet hat, weil man irgendwas vorzuweisen hat. Und dann läuft es gut. Ich bin in meinem Element. Ich tue die Dinge, die ich gern mache und die ich gut kann und die von anderen auch gesehen werden und gewürdigt werden. Zu Recht, sage ich mir. Ja. Und da plötzlich steigt sich Sünde ein. Ich werde stolz. Ich denke, Mann, ich hab's zu was gebracht, das ist fein nicht schlecht, ja? Und das sollen die anderen erstmal nachmachen, ja? Und was kommt denn jetzt da einer, was will der eigentlich? Ja, was denkt der, wer er ist, dass er mich überhaupt ansprechen kann? Ich bin doch auf einer ganz anderen Ebene wie er. Man fängt an runterzuschauen auf die anderen und da merkt er schon, wie Sünde anfängt, Gemeinschaft zu zerstören, wie Sünde diese Barrieren aufbaut, über die wir das letzte Mal geredet haben. Ich fange an runterzuschauen auf die anderen, die nicht auf meiner Ebene sind. Ich fange an auf die Seite zu schauen nach anderen, die auf meiner Ebene sind, aber ich sehe sie als Konkurrenz, denn die wollen ja auch nach oben und wenn ihr seht, nach oben wird's immer enger, gell? Das kann ja schließlich nicht jeder Chef sein, ja? Also sind wir Konkurrenz und auch da fängt's an, zwischen uns Barrieren aufzubauen. Ja? Will der vielleicht schneller wie ich nach oben? Was versucht der jetzt für Vorteile für sich zu gewinnen? Frag ich. Da muss man vorsichtig sein, da muss man vielleicht Abstand halten. Und ich baue Barrieren nach oben natürlich genauso auf, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich auf die unter mir runterschaue, dass die über mir ja auch auf mich runterschauen und dass das deswegen auch nicht so gut funktionieren kann. Und ich baue Barrieren nicht bloß hier auf in dieser Pyramide, sondern ich baue Barrieren auf auch zwischen mir und Gott. Denn ich stehe da und ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe und ich sage, ich habe es weit gebracht und ich bin ein toller Mann und ich bin auf einem guten Niveau angekommen und ich, das hört er schon, ja? Und bin völlig darauf fixiert, was ich in meinem Leben mir erarbeitet habe und sehe gar nicht, was Gott darin getan hat. Stolz baut, wie jede Sünde, baut Barrieren auf in alle Richtungen. Und da sind wir wieder bei der Sünde. Die Energie, die dahinter steht, ist Macht. Und wir haben letztes Mal hier, zumindest habe ich das behauptet, dass man diese Energien auch positiv für Gott nutzen kann. Und das ist eine spannende Frage. Kann Macht was Positives sein? Also ganz besonders in unseren christlichen Kreisen erlebe ich es immer wieder, dass Macht grundsätzlich immer nur negativ belegt ist. Wenn wir an Macht denken, dann denken wir an Stolz, dann denken wir an Unterdrückung von anderen, dann denken wir an Anmaßung, die sich jemand anmaßt und sehen dabei vielleicht gar nicht, dass die Bibel durchaus auch ganz positiv über Macht reden kann. Ja, wir haben das ein Stück weit getrennt. Wir machen das nämlich immer schön geistlich. Wenn es positiv über Macht geredet wird, dann nennen wir das einfach Vollmacht und tun so, als wäre das was ganz anderes. Ja? Das Wort, das im Griechischen zum Beispiel steht, im Neuen Testament, ist immer das Gleiche. Also wenn Paulus in Römer Kapitel 13 über die Staatsmacht redet, von der sagt er, dass Gott auch der Staatsmacht ihre Macht verliehen hat. Und ihr müsst denken, Paulus schreibt es im Römischen Reich, wo die Staatsmacht die Christen unterdrückt, wo da nicht nur Gutes dahinter steckt, sondern ganz viel Schlechtes. Ja? Da schreibt er über die Staatsmacht und da gebraucht er genau das gleiche Wort wie zum Beispiel, und jetzt sind wir zurück, im Markus-Evangelium, ganz am Anfang des Markus-Evangeliums gebraucht wird, als Jesus seine Jünger, die hier diskutieren, ruft. Und er steigt auf einen Berg, schreibt Markus im 3. Kapitel und ruft die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Die sollten ständig bei ihm sein und wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner, und jetzt kommt das christliche Wort, Vollmacht, die Dämonen austreiben. Aber im Griechischen gibt es diesen Unterschied nicht. Gott verleiht offensichtlich Macht. Also das kann was Gutes sein. Ja? Noch ein Stück später, da sind die Jünger dann schon ein bisschen weiter. Da sind sie vielleicht aufgestiegen, da haben sie was gelernt von ihrem Herrn. Da sagt er, jetzt kann man euch mal alleine gehen lassen. Markus Kapitel 6. Und dann ruft er die 12 Jünger zu sich und er sandte sie zu zweit aus und er gab ihnen Macht über die bösen Geister. Also das geht offensichtlich. Und wenn wir dann ins weitere Neue Testament reinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott das weiter tut, auch in die Struktur der Gemeinden hinein, dass er Leiter beruft und einsetzt in den Gemeinden und dass er denen, ja, und wir nennen das dann eben wieder Vollmacht verleiht. So ein typisches Beispiel ist 2. Korinther 10. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, von der, wo manche auch seine Position in Frage stellen. Und er sagt, ja, ich könnte ja noch in unserer Diskussion einen Stück weitergehen und auf die Macht hinweisen, die der Herr uns, also mir in dem Fall, verliehen hat. Die Macht, euch als Gemeinde aufzubauen und nicht etwa euch zugrunde zu richten. Also ich weiß ganz genau, ich bin als Leiter von Gott berufen und eingesetzt und Gott hat mich in diese Machtposition gebracht. Tatsache ist, dass es ohne diesen Antrieb der Macht, des Strebens nach Einfluss über andere vermutlich keine guten Leiter gäbe. Und dass vieles, was weitergeht, auch im Reich Gottes, nicht geschehen würde, wenn da nicht jemand da ist, der Einfluss ausübt und vorangeht. Tatsache ist auch, dass, und das sehen wir in vielen Gemeinden immer auch wieder dann, wenn es zu Krisen kommt, dass da, wo Christen einen Schritt zurück machen und die Menschen, die Gott in Leitungspositionen gebracht hat, sagen, aber ich will gar keine Macht ausüben, dass immer da dann auch andere Menschen kommen und diese Macht ausüben, die von Gott vielleicht nicht berufen sind an der Stelle. Also Macht wird immer ausgeübt, die Frage ist immer nur von wem. Ja? Und ist es gut, dass derjenige das tut? Und wir sehen, wo da ein Loch entsteht, da wird es ganz schnell gefüllt und dann gibt es meistens Chaos. So, und jetzt schauen wir, was Jesus sagt. Denn jetzt kommt es ganz konkret zu dieser Diskussion zwischen Jesus und seinen Jüngern, denn die wollen ja nach oben auf der Karriereleiter, am besten ganz bis an die Spitze, direkt, na, an die Spitze, das wissen sie schon, dass Jesus da ist, aber so nah wie es geht, ne? Im Himmelreich dann rechts und links für Jesus, von Jesus. Und damalige Zeiten, natürlich kultureller Hintergrund, ist dann auch so die Vorstellung von einem Herrscher, der dann zu seiner Rechten und zu seiner Linken so seine regierenden Beamten hat. Ob das dann ein Großwesir ist im Orient oder ein Prokurator bei den Römern. Jemand, der für ihn die Regierungsgeschäfte führt. So die Mächtigen im Reich, die sitzen da zur Rechten und zur Linken des Königs. Und da sind wir ja auch wieder mit dem Neuen Testament. Wir wissen, wer zur Rechten Gottes sitzt, nämlich Jesus Christus. Das ist ein Platz der Macht, wo Autorität dahinter steht. So, und so nah wie möglich dahin möchten jetzt gern die Jünger. Und dann kommt Jesus und gibt seine Antwort. Und die erste interessante Feststellung an dieser Antwort Jesu ist, dass er sich diesem Streben nach Macht und Einfluss und Größe zunächst einmal gar nicht entgegenstellt. Ist dir das aufgefallen in diesem Text? Was sagt Jesus im Vers 43? Also Vers 42, ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Da wird Macht ganz offensichtlich auf eine ganz negative Weise ausgeübt. Und dann heißt, bei euch muss es anders sein. Wer von euch etwas Besonderes sein will, übersetzt hier die Gute Nachricht, die neue Genfer Übersetzung, die sagt, wer von euch groß sein will, der soll dem anderen dienen. Und im nächsten Vers, wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich anderen unterordnen. Und wir sind immer ganz schnell bei diesem Dienen und bei diesem Unterordnen und da müssen wir gleich auch ganz intensiv drauf schauen. Aber wir sollten vielleicht den Anfang dieser zwei Sätze nochmal nachklingen lassen. Denn es ist spannend zu sehen, was Jesus nicht sagt und was ich glaube viele von uns erwarten würden an dieser Stelle. Jesus kommt nicht zu seinen Jüngern und sagt, ihr wollt groß sein. Ihr wollt Einfluss haben. Ganz schlechte Idee. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Als Christ ist man nicht groß. Als Christ hat man immer ganz unten zu sein. Als Christ ist man immer nur demütig. Das sagt Jesus nicht. Der sagt, ihr wollt groß sein. Okay, euch zu, ich sage, ja, geht's. Ihr wollt Macht haben und Einfluss haben, dann hört mir zu, ich werde euch erzählen, wie es geht. Aber spannend die Feststellung am Anfang, Gott stellt sich diesem Streben nach Einfluss nicht entgegen. Naja, vielleicht liegt es daran, wenn wir das letzte Mal festgestellt haben, dass Gott Energie in unser Leben hineinführt. Vielleicht ist das ja was tatsächlich was Gott in das Leben von Menschen reinlegt. Und wir sind froh in der Gemeinde Jesu, dass wir Menschen haben, die auf eine ganz wunderbare und positive Art und Weise Einfluss ausüben, die uns als Gemeinden nach vorne bringt, die das Reich Gottes erweitert. Wo wären wir ohne große Männer und Frauen Gottes, die sich durch die Geschichte hindurch rufen lassen haben von Gott, an die Spitze zu stehen und Einfluss auszuüben und ihre Aufgabe als Leiter wahrzunehmen? Wenn die immer alle nur gesagt hätten, nee, also das maße ich mir nicht an, jetzt hier vielleicht anderen zu sagen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich mache einen Schritt zurück, ich mache mich ganz klein. Dann wäre das Reich Gottes an vielen Stellen nicht das, was es wäre. Gott beruft Menschen und Gott gibt Menschen diesen Antrieb, Einfluss über andere zu suchen. Das heißt, Jesus sagt, diese Pyramide, die vergessen wir jetzt und die streichen wir jetzt. Gott stellt sich diesem Streben nicht entgegen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, denn das muss ja kommen an dieser Stelle, denn wir dürfen ja auf keinen Fall nur die halben Sätze lesen an dieser Stelle. Jetzt kommt das Aber, das vielleicht in deinem Herzen sich jetzt langsam immer stärker bemerkbar macht. Ja, Moment mal, aber so kann es ja nicht sein. Jesus sagt, wenn du groß sein willst, dann horch zu. Und dann nimmt er diese Pyramide und er stellt sie auf den Kopf und sagt, Macht sieht aber ganz anders aus. Jesus definiert Größe völlig neu. Und er dreht die Pyramide auf den Kopf und er sagt, Macht fängt nicht von oben an, sondern Macht fängt von unten an. Die wirklich einflussreichen Menschen. Und wenn es das ist, was dich antreibt, dann möchtest du das ja sein. Du möchtest einen guten Einfluss haben auf deine Umwelt. Aber wirklicher Einfluss wird nicht von oben ausgeübt, indem man Leute sagt, hey, ich bin Chef hier, ja, und ich sag dir jetzt, und dann hast du gefälligst zu tun, was ich sage. Sondern wirklicher Einfluss wird von unten ausgeübt, indem man Menschen dient. Indem man Menschen befähigt, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Indem man Türen für Menschen aufmacht, damit sie ihren Platz finden können. Indem man andere Menschen mit ihren Fähigkeiten mit einbezieht. Und es gibt einen Grund, warum das Schlagwort, als wir vorher diese verschiedenen Schlagworte da haben, warum das Schlagwort bevollmächtigende Leitung heißt. Denn die wirklich einflussreichen Leiter sind nicht die, die sich an die Spitze stellen und sagen, jetzt hört mal alle her, wie es geht. Sondern sind diejenigen, die schauen, was hat Gott in dein Leben und in dein Leben und in dein Leben hineingelegt und lass uns gemeinsam einen Platz finden, wo du für Gott tätig werden kannst mit deinen Gaben. Das ist wirklicher Einfluss. Also ganz spannend, Jesus sagt nicht, ein Streben nach Macht und Einfluss ist falsch. Jesus sagt nur, wenn du nach Macht und Einfluss strebst, dann musst du auch wissen, was es bedeutet, wirkliche Macht und wirklichen Einfluss auszuüben. Und dass es ganz anders aussieht, wie es in der Vorstellung der Welt oft aussieht. Und dann stellt Jesus sich selber als Beispiel hin. Ich meine, ist ja klar. Schau mal, das war schon ein Bild zu weit, ist egal, das sollte jetzt ein Bild von Jesus kommen. Man, er geht ja dann ans Kreuz, er nimmt das Kreuz auf sich. Er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben zu geben für andere. Das ist nicht das, was wir uns klassisch unter Machtausübung vorstellen. Und wenn du so die Bilder anschaust von Jesus am Kreuz, mit all ihrer Schrecklichkeit, mit all der Erniedrigung, die da drin steckt, das ist nicht das, wie man sich einen König vorstellt. Das ist ja auch das, was die Menschen drumherum dann als Spottruf bringen an Ostern. Die sagen, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, also jetzt gerade sieht es nicht danach aus, dann zeig's uns doch. Hier, dann jetzt komm, steig von deinem Kreuz herunter. Das wäre mächtig. Ja? Hier, 12 Legionen Engel herbeirufen, die die Feinde platt machen und Jesus triumphieren vom Kreuz runterholen. Das wäre doch mächtig, oder? Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel von dem, was es wirklich heißt, mächtig zu sein. Und dann geht er ans Kreuz und er zeigt's und er lässt sein Leben für uns. Und dass du und ich, dass wir heute Morgen hier sind. Dass wir unseren Platz einnehmen können im Reich Gottes. Dass wir so viel Gutes erleben können. Das liegt daran, dass er bereit war, das möglich zu machen. Dass er sich wirklich auf diese untere Stufe begeben hat, um uns hochzuheben. Und er sagt, so, und jetzt macht's genauso. Wenn du nach Einfluss strebst, dann geh auf deine Knie und dann schau, wen du hochheben kannst. Dann schau, wem du Platz machen kannst im Reich Gottes. Dann schau, wie du diese Gemeinschaft nach vorne bringen kannst. Und das Spannende ist, die Geschichte ist voll von Menschen, die das getan haben und so vielen anderen, die davon profitiert haben. Ich möchte nur von einem erzählen, der hieß Jean. Jean hat von Anfang an seines Lebens eigentlich alles offen gehabt in seinem Leben. Er war Sohn von Diplomaten, Sein Vater, bei seiner Geburt war sein Vater gerade ein hochrangiger kanadischer Diplomat in Schweiz, also in Genf, in einer der reichsten Städte Europas, geboren, als Kind aufgewachsen. Später war sein Vater französischer, kanadischer Botschafter in Frankreich. Ein Junge, dem von Anfang an eigentlich alle Türen offen standen. Später ist sein Vater Generalgouverneur von ganz Kanada geworden, also so der Regierungschef praktisch. Wunderbare Karriere vor sich. Mit 13 Jahren haben ihn seine Eltern an der Dartmouth Naval Academy in England angemeldet. Das ist so eine Elite-Militärschule, so, wo die zukünftige Heerführung praktisch geprägt wird von ganz klein. Das fängt dann schon an mit 13 im Internat. Und man wusste, eine glänzende Karriere wird dem bevorstehen. Und er ist dann tatsächlich dann auch nach seiner Schulausbildung, ist er dann gleich in die Offizierslaufbahn eingestiegen und relativ schnell dann auch mehrere Ränge emporgestiegen. Alle wussten, der Mann, der hat eine Zukunft vor sich. Und er beschreibt, wenn er auf sein Leben zurückschaut, wie so im Rückblick, wie sich gleichzeitig immer mehr in ihm die Gewissheit breit gemacht hat, war, dass das doch eigentlich nicht alles sein kann. Ist das wirklich das, worum es im Leben geht, zu sagen, hier glänzender Aufstieg und alles? Er hat seine Militärlaufbahn an den Nagel gehängt und hat sich was anderes gesucht, um diese Lücke irgendwie zu füllen. Und er dachte, also er hatte schon das Gefühl, dass das irgendwas auch mit dem Glauben zu tun haben konnte. Und dann hat er sich an der Universität eingeschrieben und Philosophie und Theologie studiert. Und wieder eine glänzende Laufbahn hingelegt. Seinen Doktor gemacht, mit Auszeichnung Bücher geschrieben, an großen Universitäten angefragt gewesen, um dort zu unterrichten. Also wirklich so die Top-Unis auch mit dabei. Und immer noch dieses Gefühl, ist das alles? Ist das wirklich das, worum es im Leben geht? Und in dieser Zeit hat er die Bekanntschaft gemacht von einem katholischen Priester, von einem einfachen Mann, der als so eine Art Hauspastor lebte in einem Heim für behinderte Erwachsene. Das hat ihn beeindruckt, mit welcher Ruhe und Gelassenheit und welchem Frieden dieser Mann seinen Dienst macht. Und hat plötzlich gemerkt, vielleicht geht es im Leben ja um was ganz anderes. Und hat sich ein kleines Häuschen in der Nähe von Paris gekauft und zwei geistig schwer behinderte Männer eingeladen, mit ihm zu wohnen. Das war spannend. Das hat er bis dahin noch nie erlebt gehabt. Und die Männer kamen aus einer Einrichtung für geistig Behinderte, wo es drunter und drüber ging, wo nicht genug Geld da war, wo die Menschen vernachlässigt wurden, wo also schlimmste Zustände wurden. Das hatten sie über Jahre erlebt. Die waren völlig verwahrlost und vernachlässigt. Und er hat sie aufgenommen in sein Haus und hat gesagt, okay, jetzt leben wir miteinander. Und ich bin für euch da. Der große Offizier, der bekannte Professor war plötzlich einfach nur noch Pflegekraft. Das Spannende ist, das Leben dieser Männer hat sich verändert. Die haben zum ersten Mal in ihrem Leben Liebe und Zuwendung erlebt. Und das hat nicht lange gedauert. Da ist drumherum, hat sich eine Gemeinschaft gebildet von anderen, die Ähnliches versucht haben. Es sind mehr Leute dazugekommen, es ist was gewachsen. Heute ist Arche heißt diese Gemeinschaft, die Arche, gegründet von Jean Vanier, eine der größten und bekanntesten Gemeinschaften weltweit, die sich ganz hingegeben um behinderte Menschen kümmert. Da ist was entstanden und unglaublich viele Menschen wurden direkt in ihrem Leben berührt durch das, was Jean damals getan hat. Dabei hat das mit dem, was wir unter Macht verstehen, ganz wenig zu tun. Aber da war jemand bereit, nicht nach oben zu schauen, zu sagen, ich muss hier höher und ich möchte von oben die Welt verändern, sondern auf seine Knie zu gehen und zu dienen. Und dazu ruft uns Gott. Dazu ruft er dich und mich. Und ich glaube, dass es hier im Raum, dass es Menschen gibt, die von dieser Energie angetrieben werden. Wo Gottes Verlangen ins Herz hineingelegt hat, Einfluss auszuüben, etwas zu verändern in dieser Welt, etwas vorwärts zu bringen. Und das Streben nach Macht hat ja letztlich immer auch was mit einer gesunden Unzufriedenheit zu tun. Zu sagen, es muss sich was ändern und ich will dafür was tun. Und ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte und dass Gott dir sagen möchte, ich sehe das, diesen Drang, der in dir ist. Und ich sage nicht, nee, vergiss es, würg es ab. Du musst immer nur klein und demütig sein und darfst auf keinen Fall solche Gedanken haben, sondern dass Gott dir sagen möchte, wenn es das ist, was du suchst, Wenn du Einfluss haben möchtest, wenn du was verändern möchtest in dieser Welt, wenn du was vorwärts bringen wirst in dieser Welt, ich sehe das und ich kann das gebrauchen. Und dazu rufe ich dich, hinunterzugehen, auf deine Knie, Diener zu werden für andere. Ausgerechnet in den Schriften von diesem Jean Vanier, der aus seinen Erfahrungen heraus ganz viel über den Glauben geschrieben hat, habe ich einen ganz interessanten Satz gefunden, denn der schreibt über die Pyramide, über die Pyramiden, die Menschen aufbauen, über die Machthierarchien. Und dann schreibt er immer wieder, also an ganz verschiedenen Stellen, schreibt er immer wieder einen Satz. Er sagt, Jesus Christus nimmt die Pyramide und formt sie zu einem Leib um. Er sagt, dieses Bild von dieser Hierarchie und Aufstieg und Abstieg, egal in welche Richtung es definiert, ist einfach nicht das Bild, das Jesus hat, sondern er stellt diesem Bild ein ganz anderes entgegen. Seinen Leib, wo er in der Mitte steht, wo er das Haupt ist und wir drumherum. Und dann merkst du plötzlich, dass echter Einfluss, echte Macht nichts damit zu tun hat, dass man aufsteigt und dass man in höherer Position ist, sondern echter Einfluss dazu geschieht, wenn wir in diesem Kreis stehen. Und wenn ich jemanden an der Hand nehme, der vielleicht noch ganz weit weg ist von Jesus und sich sagt, komm rein in unseren Kreis. Und wenn ich jemanden sehe, der neben mir steht in diesem Kreis und den Gott begabt hat mit ganz wundervollen Dingen und ich sage, komm, mach noch einen Schritt nach vorne, näher zu Jesus hin. Gott will dich gebrauchen mit deinen Gaben. Da findet echter Einfluss statt. Und da wird das Reich Gottes gebaut. Und da geschieht was Wunderbares. Wir beten, Jesus, gebrauch uns. Du siehst, wie oft unser Streben nach Einfluss uns in völlig falsche Richtungen zieht. Wie wir völlig falsche Bilder im Kopf haben von dem, was es heißt, mächtig und einflussreich zu sein. Und ich glaube, dass du diese Energie, die in vielen von uns liegt, dass du sie gebrauchen möchtest, um dein Reich zu bauen. Nicht indem wir selber groß werden, nicht indem wir uns erheben über andere, sondern indem wir auf unsere Knie gehen und anderen dienen. Und das ist nicht einfach, weil diese Bilder so geprägt sind in unserem Kopf. Wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, ja, ab heute machen wir alles anders. Aber wir können uns verändern lassen durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du aus unserer Mitte, dass du aus unseren Köpfen und dass du aus unserer Gemeinschaft alle Bilder von dieser Pyramide rausnimmst. Und dass du uns zusammenschweißt als deinen Leib mit dir in der Mitte und zu einem Leib, wo jeder seinen Platz findet und wo einflussreiche Menschen dazu gebraucht werden, andere zum Dienst für dich freizusetzen. Darum bitte ich dich, Jesus, komm, wirke du an uns, Heiliger Geist. Amen. Und unser Lobpreisteam macht sich...